Willkommen zu Wissen und Widerstand, Hundetraining im Kampfgespräch. Nein, kleiner Spaß. Wie heißt unser Podcast nochmal? Ich will immer Widerstand sagen. Ich bin gerade zu viel.
Ist auch richtig.
Ist okay. Gut, lassen wir es so.
Okay. Ja, Wissen und Widerspruch, Hundetraining im Streitgespräch.
Jagen haben wir auf dem Zettel.
Jagen steht auf dem Zettel.
Das heißt generell Jagdkontrolltraining, manche sagen Anti-Jagdtraining, sowas.
Worauf hast du heute Bock? Willst du eher uns sein oder?
Ich weiß nicht. Da, ich glaube, ich wäre lieber die Opposition.
Die Opposition?
Wer ist denn die Opposition? Nein, ich wäre lieber Positive Only, glaube ich. Ja.
Ah, okay.
Du?
Ja. Mir ist es egal.
Ist egal.
Wir haben ja eh, also ich denke mir halt immer, wir haben ja die Diskussion am Ende.
Ja, voll.
Wenn irgendwas fehlt, dann kommt das da nochmal. Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen?
Ja, machen wir. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, also ich habe Papier gemacht, Jenny hat Schere gemacht. Das heißt, du darfst aussuchen. Du musst jetzt aussuchen, wer was ist.
Ah, cool. Ja, dann bin ich selbst.
Okay.
Dann, Jona, bist du bereit?
Nein, ich brauche noch einen Namen und ich muss mich noch ein bisschen in die Rolle reinfinden. Okay, ich bin, warte mal.
Wie willst du
kurz innehalten,
heißen?
Ich brauche einen Namen. Ich bin eine Lisa.
Du bist Lisa. Was hast du für einen Hund? Hast du überhaupt einen Hund?
Ja, ich habe einen Hund. Ich habe ein... Oh, wir können nicht immer Border Collies nehmen.
Nee.
Ich habe... Ja, Schäferhund-Mix aus dem Auslandstierschutz.
Okay.
Also, ja.
Aber jetzt bist du bereit.
Ich bin bereit.
Dann gehen wir jetzt an den Diskussionstisch. Hallo Lisa.
Hallo Jenny.
Ich freue mich auf die Diskussion. Wie geht's dir?
Ja, ich bin gespannt auf die Argumente heute.
Sehr gut. Es geht ums Thema Jagen.
Mhm.
Wunderbar. Ja, wie stehst du denn dazu? Was wäre denn so dein Ansatz, wenn ein Hund jagen gehen würde? Und der soll das nicht. Also der ist nicht jagdlich geführt und der würde jetzt jagen gehen und die Kundin wünscht, dass der nicht mehr jagen geht.
Ja, also erstmal Jagen ist ja ein Thema, was sehr viele Hundehalter und Hundehalterinnen beschäftigt. Das sind ja durchaus nicht nur Hunde, die wirklich Jagdhunde sind, sondern Hunde, die jagen gehen. Das tun tatsächlich ganz viele Hunde. Ich würde da erstmal gucken, was ist das Bedürfnis hinter dem Jagen? Also warum macht der Hund? Was tut er da? Und das ist erstmal, würde ich es annehmen, als ein Bedürfnis des Hundes, so wie er verschiedene Bedürfnisse hat. Hunde sind eben Jäger. Und dann würde ich gucken, was braucht der Hund, dass er es mit mir spannender findet als das Jagen gehen? Und können wir vielleicht zusammen etwas Ähnliches machen, eher zusammen jagen gehen? Dann bin ich da schon bei vielen Hunden so weit, dass das Jagen schon mal viel weniger ist und wir da gut miteinander durch die Gegend gehen können. Ich würde auch gucken, dass ich vielleicht nicht unbedingt meinen Spaziergang so gestalte, dass der Hund schon sehr im Stress ist und in einer sehr hohen Erregungslage. Das heißt, in einer niedrigen Erregungslage kann ich auch noch viel besser mit ihm kommunizieren und vielleicht mit einem sehr jagdfreudigen Hund auch nicht unbedingt dann immer direkt einen langen Spaziergang in einem Wald machen um eine Uhrzeit, wo ich weiß, dass da ganz viel los ist. Das heißt, ich würde gucken, was kann ich dem Hund stattdessen bieten an Beschäftigung und dann zusammen mit ihm spannende Sachen machen. Und zeigen, ich bin als dein Mensch auch ganz, ganz toll. Du musst gar nicht unbedingt andere Sachen machen. Ne? Dann ist die Hemmschwelle schon mal niedriger.
Was meinst du denn mit weniger jagen?
Was meinst du?
Du hast eben gesagt, es wäre ja schon mal gut, wenn der dann weniger jagt. Und was genau meinst du mit weniger jagen? Wie sieht das für dich aus?
Also wenn ich merke, dass der Hund sich sehr mit dem Außen beschäftigt, dann gucke ich, wie kann er wieder zurück ins Team finden. Und es ist ja ganz verständlich, dass wenn wir zusammen spazieren gehen und der Hund sagt, das ist alles super, super spannend gerade und bei mir ist es total langweilig, dann würde ich schauen, wie kann ich mich denn spannender machen, sodass der Hund sagt, ah, aber wenn ich zur Lisa gehe, dann kann ich mit der Lisa auch ganz, ganz schöne Momente erleben und dann ist das Außen gar nicht mehr so wichtig.
Okay. Das heißt, du bist der Meinung, dass Hunde, Also, dass der Mensch spannender werden sollte als das Jagen selber.
Ich glaube, realistisch gesehen gibt es natürlich auch unterschiedliche Hunde und das ist bei vielen Hunden sehr gut möglich. Aber es gibt auch Hunde, die trotzdem sehr gerne jagen. Dann würde ich gucken, dass man ein Stoppsignal eintrainiert, was sich ganz kleinschrittig aufbauen würde. Das heißt, erstmal da, wo nichts zu jagen ist, also erstmal, wo es nicht nach Wild riecht, wo kein Wild gesichtet werden kann. Und das würde ich Stück für Stück markern, dass der Hund, wenn ich das Kommando Stopp sage, natürlich kann man auch ein anderes Wort, Halt zum Beispiel nehmen, dass der Hund dann eben sofort anhält. Und das würde ich kleinschrittig aufbauen. Aber beides geht eben Hand in Hand miteinander.
Da sind wir ja schon einer Meinung. Also ich würde auch mit Abbruchsignalen arbeiten. Ist dann Stopp für dich dann auch in dem Moment ein Abbruchsignal? Weil ich mache halt zum Beispiel oft einen Platz auf Distanz, was ich mit den Hunden dann erarbeite. Würdest du das auch so machen? Ist das dann quasi dein, würdest du es auch Abbruchsignal nennen oder wie würdest du das sehen?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Abbruch betiteln, sondern ich würde einfach sagen, da ist ein sehr stabiles Signal aufgebaut worden, kleinschrittig, dass der Hund sagt, das Stopp ist eine Sache, die er gelernt hat, der kann praktisch gar nicht anders als einfach zu stoppen, weil es so kleinschrittig sehr, sehr effizient belohnt wurde. Das heißt, dass ich ganz tolle Belohnungen auch habe und dass der Hund weiß, wenn der Stopp kommt, dann erwartet mich was Gutes, dass damit positive Gefühle verbunden sind. Deswegen würde ich da nicht von Abbruch sprechen. Was würdest du denn tun, wenn der Hund jagen geht? Ich nehme an, dass wir da nicht unbedingt einer Meinung sind.
Das ist richtig. Denn du hattest gerade eben gesagt, dass der Hund gute Gefühle dabei hat und er was Freudiges erwartet. Und da auf jeden Fall nochmal ein Disclaimer. Das klappt bei Hunden, die nicht eine hohe jagdliche Motivation haben. Das heißt, man ist immer auf den externen Verstärker angewiesen, dass der Hund immer mehr Motivation hat, zur Halterin oder zum Halter zu kommen oder auch zu dem Leckerli, was ihn erwartet. Und nur wenn das gegeben ist, dann kann sowas funktionieren. Aber wenn die Motivation zu jagen höher ist als der externe Verstärker, dann wird das halt auch nicht funktionieren. Erstmal grundsätzlich, ich würde erstmal auch an der Beziehungsstruktur arbeiten. Damit würde ich beginnen. Und dann würde ich generell erstmal die Orientierung zum Menschen aufbauen und Leinführigkeit gehört da auch mit rein. Dann würde ich auch natürlich an der Frustrationstoleranz arbeiten. Und Jagen kommt dann ganz, ganz zum Schluss. Denn Jagen ist auch immer eine genetische Angelegenheit. Das heißt, es ist unabhängig von der Beziehungsstruktur. Weitestgehend, wenn man halt sagt, also bis dahin geht die Genetik, da komme ich dann auch nicht mehr rein. Das heißt, bei Jagen, wir sind hier in einem anderen Funktionskreis, wir sind hier nicht bei Sozialverhalten, sondern bei stoffwechselbedingtem Verhalten. Sprich, das Jagen geht in die Kategorie, ist es genauso wichtig wie Atmen und Kacken. Und je nachdem, was für eine Genetik der Hund hat, kann man halt auch mal dumm dastehen, wenn man sagt, aber ich habe doch hier eine Bockwurst, komm doch lieber zu mir gelaufen. Deshalb würde ich das genauso machen wie du. Also ich würde ein Abbruchsignal, also ich nenne es Abbruchsignal, bei mir wird das Jagen abgebrochen. Es ist in der Kategorie, es ist erlaubt, bis ich es verbiete. Da arbeite ich mit Abbruchsignalen, denn Jagen ist nicht nur Hetzen, sondern Jagen beginnt schon bei der Hund schnüffelt durch die Gegend und hat einen jagdlichen Reiz aufgenommen und hat einen Blick fixieren und schleicht sich schon irgendwo an. Das gehört alles schon zum Jagdverhalten dazu. Deswegen ist es halt schwierig, da zu sagen, das ist immer verboten. Weil dann müsste ich es konsequent immer abbrechen und da greift dann auch die partielle Verstärkung. Das ist halt recht schwierig. Deswegen sprechen wir halt da von Abbruchsignalen. Und wenn der Hund dann, also der muss erstmal lernen, überhaupt ein Platzsignal zu machen. Das heißt, einen Platz unter Kommando stellen. Das wird natürlich angelernt und positiv aufgebaut. Und dann wird der Hund, weil nachher soll er das Platz eben auf Distanz machen und zwar aus der Bewegung. Das heißt, es ist gut, wenn man dem Hund auch schon mal anlernt, dass er einen Platz aus der Bewegung kann. Das wird auch alles erstmal positiv belohnend aufgebaut. Und der Unterschied ist jetzt zu dir, dass ich das auch noch durchsetze. Das heißt, ich gehe auch noch mit Verleitungen rein, die auch nicht unbedingt jagdliche Verleitungen sind. und fordere nachher das Platz auf Distanz auch ein, auch wenn der Hund keine Lust hat, das zu machen. Das heißt, ab dem Moment, wo der Hund genau weiß, was ich will, aber der Hund entscheidet sich aktiv dagegen, weil er eben auch andere Pläne hat als ich, dann sage ich, aber du machst das trotzdem, weil ich bin der Mensch in der Beziehung und ich habe dir das jetzt gesagt. Das heißt, ich gehe ja nachher auch ins Durchsetzen und bin da auch beim richtigen Abbrechen von Verhalten.
Das klingt jetzt ja alles ganz schön, aber wenn wir es uns wirklich angucken, dann ist das, was du gerade gesagt hast, bedeutet das ja, dem Hund gegenüber körperlich zu werden oder sehr doll mit ihm zu schimpfen, ihm zu drohen. Und da denke ich mir, das macht etwas mit der Bindung zum Hund und mit dem Vertrauen zum Hund. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Hunde dann auch vielleicht eher sagen, na, dann gehe ich mal jagen, weil warum sollte ich denn zum Mensch kommen, wenn der so eine schlechte Energie mitbringt, wenn er mit mir kommuniziert? Dann halte ich ja lieber Abstand zum Menschen und das ist für mich das Gegenteil von wie ich eine Orientierung, und ich bin ganz bei dir, ich arbeite auch vorher an einer Orientierung am Menschen, aber man orientiert sich doch gerne an jemanden, weil man sagt, das ist eine freundliche, nette Person, die meine Bedürfnisse sieht, der ich vertraue und mit der ich zusammen durch den Wald gehen kann.
Kann ich nachvollziehen, die Idee, dass immer nur, wenn es nett ist, dass man dann gerne bei diesem Menschen ist oder auch bei diesem Artgenossen. Aber Streit gehört in jede Beziehung rein, Diskussion gehört in jede Beziehung rein. Und da können wir auch nochmal auf unsere erste Podcast-Folge hinweisen, wenn euch das Thema Bindung und Beziehung interessiert an dieser Stelle. Denn wenn eine Beziehung sollte stabil sein und so tragfähig sein, dass nur weil man eine Strafe benutzt, der Hund nicht unter einem zusammenbricht. Das sind alles Dinge, die sollten vorher auch schon gegeben sein. Vorher gehe ich auch nicht ins Jagdverhalten.
Und da frage ich, wo sind wir denn gelandet, wenn es darum geht, also zusammenbrechen oder nicht, wenn wir schon über solche Wörter sprechen, dann werde ich schon richtig sauer, weil ich mir vorstelle, wie weit ist es denn gekommen? Wir können doch auch einfach sagen, wenn ein Hund sehr, sehr stark jagt, dann ist er halt an der Schleppleine. Also eine Schleppleine ist ja
klar,
jetzt auch nichts
auch
Schlimmes.
Ja,
also was spricht denn dagegen, den Hund dann einfach abzusichern?
Ja,
es gibt ja eingezäunte Freilaufflächen und alle möglichen Sachen. Warum kann ich nicht das lieber machen, als dass ich einem Hund so gegenübertreten muss, dass er zusammenbricht?
Ja, also erstmal, ja, kannst du machen. Bin ich total bei dir. Wenn man halt keinen Bock hat, daran zu arbeiten. Es kommt ja immer auf das Ziel an, was die Kundin oder der Kunde dann in dem Moment hat. Und nachher, wenn man halt über die Art und Weise spricht, über Methodik und über den Trainingsverlauf spricht und man dann das Feedback bekommt, das möchte ich aber alles gar nicht, dann ist man natürlich im Management, ne? Also das wäre dann halt auch die Idee, den Hund natürlich nicht frei laufen zu lassen, wenn es halt immer noch eine Jagdthematik gibt. Und zusammenbrechen ist halt ein dolles Wort, aber das ist überspitzt gesagt, das ist, weil jeder denkt immer, die Mensch-Hund-Beziehung ist wie so ein Glas, so ein ganz, ganz feines Glas, was man so geblasen hat. Und wenn man es gerade anguckt, dann zerbricht es. Aber die Mensch-Hund-Beziehung ist eher wie ein Betonpfeiler. Das heißt, Hunde sind keine armen, komischen, wehrlosen Aliens, die haben halt Bums. Und gerade ein Hund in einem Jagdmodus, der ist so vollgepumpt mit Hormonen, da wird kein Hund zusammenbrechen. Das war nur überspitzt gemeint, von wegen, ja, also wenn das schon der Fall ist, dann bin ich ja bei einer ganz anderen Thematik als beim Jagen. Da muss ich ja wohl ganz anders anfangen. Wenn wir schon bei Jagen sind, dann ist das von der Trainerin oder vom Trainer auch so kalkuliert, dass das natürlich völlig in Ordnung ist, den Hund da an der Stelle abzubrechen.
Für mich gibt es an dieser Stelle immer noch keinen Grund, einen Hund zu bestrafen, wenn es auch nicht geht.
Ja, aber es geht ja nicht nett, ne? Also du bist ja immer davon abhängig, dass der Hund dich oder deine Belohnung besser findet als Jagen. Das ist ja auf jeden Fall Fakt. Es gibt aber Hunde, die finden Jagen besser als deine Wurst oder deine tolle Belohnung, die du aufgebaut hast. Das finde ich dann halt schwierig, wenn man dann hingeht und sagt, ja, aber ich verkaufe das als Kurs oder ich verkaufe das als mein Hundetraining und die Hunde hören dann auf zu jagen, weil das ist nicht der Fall. Es kann bei Hunden funktionieren, die eine Bockwurst besser finden als jagen, aber wenn es Hunde sind, die lieber jagen als die Bockwurst zu nehmen, dann kommst du da nicht weit.
Aber es geht ja nicht nur über Wurst. Es geht ja darum, dass es kleinschrittig aufgebaut wurde und die Verleitung, die du vorhin angesprochen hast, auch Stück für Stück mit reinkommen, aber eben immer nur so, dass der Hund es schon leisten kann. Das heißt, ja, es ist natürlich ein längerer Prozess, als wenn ich meinem Hund einfach körperlich begegne und ihn bestrafe. Aber ich finde, es lohnt sich an dieser Stelle, einen langsamen Prozess vorzuziehen, anstatt nochmal, es ist einfach für mich keine Rechtfertigung, dem Hund gegenüber so aufzutreten.
Das heißt, wir sind hier weg von der Lerntheorie und hin bei den Emotionen. Würdest du das genauso sehen?
Natürlich, ich mag meine Hunde und natürlich bin ich in dem Moment ja für sie so, dass ich ihnen nur das Beste für sie will. Und da spricht für mich auch gar nichts dagegen. Also, und wir sind ja in dem Moment auch, also es ist ja auch Lerntheorie, etwas positiv aufzubauen. Es ist sogar sehr viel Lerntheorie und man muss sehr, sehr gut das Timing wissen und wissen, wie man den Hund Stück für Stück dahin führt, was für Zwischenschritte man ihm zutrauen kann. Also natürlich fange ich erstmal an, zu Hause zu trainieren und dann irgendwo auf einem Feldweg, wo noch keine Hasen sind, bis ich dann mit dem in den Wald gehen kann. Und meiner Erfahrung nach ist es sehr wohl sehr praxisnah, dass dann viele Hunde nicht jagen gehen können. Und es gibt auch die Hunde, die trotzdem immer noch mit einer Schleppleine abgesichert werden müssen. Ne? Aber wenn ich das Bedürfnis des Hundes erfülle, dass ich mit ihm jagen gehe, dass wir zum Beispiel zusammen etwas spielen, dass wir zusammen rennen gemeinsam, dass ich ihm so Würstchenstücke im Wald verstreue oder auf einem Baumstamm, dass er die da absammeln kann, mit der Nase was machen kann und so, dann ist das Bedürfnis des Hundes ja schon viel mehr erfüllt und der Jagdtrieb kann so auch eben deutlich runtergehen, weil der Hund nicht mehr so stark in diesem und der Trieb kann ja eben so auch erst abgebaut werden, wenn ich mit dem Hund ihm das zugestehe. Nur wie ich es ihm zugestehe, ist eben nicht die Wildschweine zu hetzen, sondern mit mir die Würstchen zu suchen.
Also was du da gerade ansprichst, ist das sogenannte Triebstaumodell. Und das ist halt schon längst Geschichte. Also alle wissen das, dass das nicht existiert. Und nochmal zu dem Bedürfnis des Hundes. In meinem Hundetraining geht es nicht nur um den Hund. Es geht auch immer um die Bedürfnisse von dem Menschen und es geht auch immer um die Bedürfnisse der Umwelt. Das heißt, ich schaue immer, wie kann ich das in Einklang bringen. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Hund, also ein Hund steht halt bei mir nicht immer im absoluten Mittelpunkt und um ihn dreht sich alles, sondern ich versuche, dass der Hund angepasst an meine Umwelt ist und dass der Hund auch eben die Umwelt nicht stört. Und das heißt, ich kann nicht immer nur hingehen und über die Bedürfnisse des Hundes sprechen, weil wenn wir darüber sprechen, dann müssten wir auch weitergehen und sagen, warum leihen wir unsere Hunde überhaupt an? Und jedes Leckerli, was ich ihm gebe.
Aber es ist ja was anderes, ja einen Hund anzuleihen, als einen Hund zu bestrafen.
Geht so, weil ein Hund, der im Jagdverhalten ist und da mache ich eine Leine dran, das ist auch schon eine Strafe. Und zwar eine sehr dolle.
Aber in dem Moment verliert er ja nicht. Also ich frage mich halt, wie fühlt sich ein Hund, wenn er seinem Hobby nachgehen will, also jagen will und ganz große Lust darauf hat und dann werde ich ausfallend dem Hund gegenüber und werde körperlich und überschreite Grenzen, dann geht doch in dem Moment die Bindung ein Stück weit kaputt, das Vertrauen, dass wir zusammen durch den Wald gehen, dass wir ein Team sind.
Ja gut, da sind wir wieder beim Betonpfeiler, ne?
In dem Moment, ja.
Genau, das ist nicht der Punkt. Hier kann ich nur noch mal auf die Podcast-Folge verweisen, weil wenn wir darüber jetzt sprechen,
da habe ich andere Erfahrungen.
Da kommen wir gar nicht mehr zum Punkt.
Ich sehe Hunde, die geduckt nur noch neben ihren Menschen laufen, die sich gar nicht mehr trauen, sich frei zu bewegen. Also die Freiheit des Hundes wird dermaßen auch eingeengt, dass statt was zusammen zu machen, darf er einfach gar nichts mehr machen. Und das, finde ich, ist keine Alternative.
Ja gut, also wenn ich so Hunde sehe, die immer nur geduckt neben ihrem Menschen herlaufen, gut, mal abgesehen vom Habitus der jeweiligen Rasse, da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass wir da ein Windspiel haben, was halt auch immer aussieht wie ein geschlagener Hund. Aber wenn ein Hund, der nicht den Habitus hat, immer, also wirklich immer, so geduckt und eingeschüchtert neben dem Menschen herläuft, ja, dann ist da halt grundsätzlich was schiefgelaufen.
Da würde ich
also
dir zustimmen.
Also das ist auch nicht mein Ziel. Ja, das ist auch nicht mein Ziel. Aber grundsätzlich, es ist so, Wir haben ungefähr den gleichen Trainingsablauf, nur dass ich noch beim Durchsetzen bin, um es abzusichern. Und der Timer hat geklingelt. 20 Minuten, sondern hat jetzt auch gut gepasst, ne? Also der Timer hat jetzt geklingelt. Kommen wir zur abschließenden Frage. Was ist denn unser kleinster gemeinsamer Nenner? Worauf können wir uns einigen? Management.
Ja, ich würde auch sagen Management.
Ja, ja. Dass, wenn die Genetik kickt, dass wir da auf jeden Fall beide in der Absicherung des Hundes sind und Schleppleine, Leine dran.
Ja.
Und wenn Freilauf, dann nur im eingezäunten Bereich.
Ja.
Super. Dann verlassen wir jetzt den Diskussionstisch. Hallo Jona.
Hallo
Du bist
Jenny.
Wieder du.
Ja.
Wie war es für dich? War es schwierig?
Warte, ich muss mich noch sortieren.
Mhm.
Wie war es für dich?
Mir hat was gefehlt in der Diskussion.
Was hat dir gefehlt?
Und zwar das, was ich in der Praxis häufiger habe, dass die Hunde mittels Jagdverhalten bestätigt werden, weil sie können das ja nicht machen, nicht ausleben. Und dafür hat man dann stattdessen eine Reizangel zum Beispiel. Das hat mir noch gefehlt. Aber da können wir jetzt nochmal drüber sprechen, wie wir das finden.
Ja, wie findest du das?
Das ist scheiße.
Warum?
Je besser man lernt, desto besser wird man. Also ich hatte eine Kundin, da war das so, und die hatte auch ein Pferd und ist geritten. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie sie so gut reiten konnte. Und da war die Antwort, ja, sie hat es ja immer wieder gemacht und es wurde ja immer, sie hat immer geübt und sie hat es immer wiederholt und über Jahre hat sich das gefestigt und jetzt kann sie halt super gut reiten. Und genauso ist es auch beim Jagdverhalten. Wenn ich mit meinem Hund immer jage, weil was anderes ist es nicht, dann wird der Hund nur immer besser darin. Und es ist nicht ein, ach so, hier darf ich das und da nicht. Ah, stimmt. Nee, also ein Trampelpfad wird immer weiter ausgebaut zur Autobahn im Gehirn. Und dann, zack, ist man sehr, sehr schnell im Jagdverhalten und dann wird immer besser. Und deswegen finden wir das absolut beschissen. Gut zusammengefasst oder fehlt dir da noch was?
Ich glaube, immer wenn man das Thema Jagen anspricht, ist super wichtig zu sagen, in wie vielen Bereichen Jagen drinsteckt. Also das Hüten ist Jagen, Ball spielen ist Jagen, Stöckchen werfen ist Jagen, Kuscheltiere werfen ist Jagen, Kekse auf den Boden werfen ist mitunter Jagen. Also zergeln ist mitunter Jagen, buddeln lassen ist mitunter Jagen. Und das, wo das anfängt, dass es eine Kette ist, dass es ein Verhalten ist, dass es kein Trieb ist und so weiter, das sind einfach so die Basics, auf die man sich erstmal einigen muss, um überhaupt gescheit über das Thema sprechen zu können. Und dann fängt für mich die ganze Jagdthematik schon da an. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in der Folge, in der Beobachtung des Hundes zu sagen, ich lerne erstmal das Ausdrucksverhalten des Hundes zu erkennen. Mit ich weiß, wo fängt denn die Jagd an? Fängt die zu Hause an, beim Beagle, wenn ich die Leine in die Hand nehme und der schon in der Appetenz ist? Fängt das an, wenn der Hund mit der Nase ein bisschen höher geht oder ein bisschen tiefer oder die Augen weiter weg scannen? Weil im Grunde ist es ja oft eine Timing-Frage, wann komme ich noch rein, um den Hund zu unterbrechen? Also das hat mir gefehlt, da müsste man im Grunde erstmal ansetzen. Ich würde gerne nochmal aufräumen, du hast ja Abbruchsignal gesagt. Das heißt, du hast jetzt den Weg vorgestellt, dass man dem Hund Platz auf Distanz beibringt. Und genau, und da würde ich gerne nochmal sagen, dass es eine Möglichkeit ist, natürlich über Platz auf Distanz zu arbeiten, mit der wir beide, ich denke, da kann ich für uns sprechen, richtig gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist eine ziemlich coole Möglichkeit. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Unterbrechung, mit einer positiven Strafe reinzukommen bei dem einen oder anderen Hund, mit einem guten Timing relativ früh. Und da sind wir nicht im Abbruchsignal, da sind wir in der Unterbrechung.
Ist abhängig vom Hund halt, ne?
Und auch eine Kombinationssache eventuell. Also ich würde sagen, ne, was du gesagt hast, Orientierung und so weiter, das ist immer die Basis. Mhm. Aber ich würde jetzt auch sagen, bei ganz vielen Hunden ist es so, dass ich, wenn ich in dem Moment früher reinkomme, dann gehe ich eher über die Bestrafung. Und wenn der Hund schon im Hetzen ist, weil er einfach ein super schneller Hund ist, dann gehe ich übers Platz auf Distanz. Also beides schließt sich halt auch überhaupt nicht aus. Aber trotzdem finde ich es ganz schön, dass du das Platz auf Distanz jetzt für die Folge benutzt hast, weil es so zeigt, der Weg, dass wir über den anlernenden Bereich erstmal ein großes Stück gehen, ist eben derselbe, ne? Also das ist, ja, machen wir auch.
Die Strafe ist ganz zum Schluss und Das ist nur die Absicherung.
Genau, also dass eine Absicherung kommt, dass das, also einfach eine Verstärkung, dass das Platz eben verstärkt wird und halt auch durchgesetzt wird in dem Moment, wo der Hund es dann nicht macht, weil er was anderes macht. Ja,
ja, genau.
Eine Sache
hat mir. Und das halt erstmal außerhalb vom jagdlichen Kontext natürlich, ne, wo man halt noch sehr, sehr gut reinkommt und man da die Strafe an sich halt gut sensitivieren kann.
Eine Sache hat mir noch ein bisschen gefehlt. Ich finde, die hast du später mit reingebracht, aber ich würde sie gerne nochmal verdeutlichen. Jagen oder die Arbeit mit jagenden Hunden ist immer, finde ich, so eine moralische Abwägungssache. Dass man sagt, wo ist es so, wenn ich bei diesem einen Hund, bei diesem Individuum sage, ich mache ein Leben lang eine Schleppleine dran, Version A, also kurze Leine oder Schleppleine. Schleppleine ist ja teilweise nicht mal möglich, weil die da so reindonnern, dass wir dadurch wieder die Menschen in Gefahr bringen, die diese Schleppleine halten müssen, je nach Hund. Das heißt mitunter ein Leben lang kurze Leine, vielleicht Garten, wenn es einen gibt. Oder auf der anderen Seite Freiheit. Aber dafür nehmen wir eben das Unterbrechen in Kauf, was in dem Moment für den Hund nicht angenehm ist. Aber auf dann ist wieder Fall. So die Weitsicht. Ist es möglich, mit Unterbrechungen so reinzukommen, dass einem Hund, der, keine Ahnung, 15 Jahre alt wird, der ein Leben mit ganz, ganz schöner Freiheit hat, weil er ganz viel ohne Leine laufen darf, was auch nicht heißt, dass er jetzt einfach einen weiten Radius haben darf und so weiter. Also da ist ja die Freiheit auch auf jeden Fall noch limitiert. Aber in dem Moment ist es, finde ich, eine moralische Abwägungssache, bei jedem Individuum zu sagen, gehe ich auf das Management oder sage ich, ich nehme die Unterbrechung und die unangenehmen Momente der Unterbrechung in Kauf, weil ich sie aufs Leben draufrechne. Und wenn ich sage, ich muss einen Hund 5-mal unangenehm unterbrechen und das ist ein Moment von 3 Sekunden, den der Hund scheiße findet, so, da reden wir jetzt nicht von, dass wir dem irgendwie Schmerzen zufügen oder so. Es geht einfach nur darum, dass er es in dem Moment scheiße findet. So. Und dafür kann er ein Leben lang frei laufen. Dann denke ich mir, welcher Mensch rechnet diese Rechnung um und sagt, nein, der soll ein Leben lang an der Schleppleine bleiben? Ich verstehe es nicht. Ich finde es nicht fair den Tieren gegenüber und ich finde es auch nicht nett, sondern ich finde es einfach.
Das gar nicht nett. Überhaupt nicht positiv, gar nicht.
Voll, und es ist einfach, ich persönlich will nicht in den Konflikt oder ich will nicht die sein, die lerntheoretisch gesprochen bestraft, damit ich mich besser fühle und deswegen nehme ich dem Hund ein Stück weit das sein können, das sich ausleben können. So.
Ja.
Das ist nicht cool.
Da geht es wieder um kurzfristiges Wohlbefinden versus langfristiges Wohlbefinden.
Ja, und was mich so frustriert ist, das kurzfristige Wohlbefinden des Hundes zu verkaufen, ist viel einfacher marketingmäßig, als das langfristige zu verkaufen, weil du ein Stück weiter denken musst. Und das, finde ich, war in dieser Folge, kam das auch schon wieder raus, dass es super leicht ist, mit Vertrauen und Bindungen und so weiter zu argumentieren.
Ja, voll. Und wenn man halt einen sachlichen Diskurs haben will, dann kommt man mit Positive Only eben lerntheoretisch an seine Grenzen. Es ist super egozentrisch zu denken, man muss sich interessant machen und man könnte irgendwas daran ausrichten, dass der Hund nicht mehr jagen geht, weil man sich selbst so in den Mittelpunkt stellt als Mensch. Ein Hund hat auch mal einen eigenen Plan, er hat eine eigene Meinung. Also, hä?
Es ist auch einfach so ein Stück weit verblendet zu denken, man kann selber so cool sein, dass ein Hund, der jahrhundertelang darauf selektiert wurde, zu sagen, ich gehe jagen. Also das steckt ja eine Menge Arbeit dahinter von vielen Generationen. So, wenn du einen wirklich jagdlich ambitionierten Hund hast, wenn du wirklich Jagdhund hast, dann steckt da eine Menge Arbeit dahinter. Und wie egozentrisch ist es dann zu sagen.
Selbstverliebt.
Ja, schon irgendwie. Also ich bin arrogant. Großer Fan von arrogant. Selbstliebe. Aber ja, wie arrogant, das ist das Wort.
Ja.
Wie arrogant ist es zu denken, dass ich geiler für den Hund sein kann als jagen, wenn es ein jagdlich ambitionierter Hund ist. Was ist das auch für ein Anspruch dann an andere HundehalterInnen? Die können ja eigentlich nur scheitern. Das heißt, du kriegst ja eigentlich ständig das Feedback von deinem Hund, dass eure Beziehung, eure Bindung nicht gut genug ist, wenn der Hund lieber jagen geht als nicht. Und das ist so gemein. Das ist fies für die HundehalterInnen.
Voll. Voll, das ist richtig fies. Aber wir haben jetzt über ein Thema noch gar nicht gesprochen, was beim Thema Jagen echt nicht fehlen darf. Und zwar das fehlgeleitete Beutefangverhalten.
Ja.
Was ist denn da der Worst Case, Jona?
Das darf ich sagen, weil ich Mama bin, gell?
Darfst du sagen, ja.
Fehlgeleitetes Beutefangverhalten ist die gefährlichste Sache, würde ich jetzt mal so überspitzt sagen, die Hunde machen können, weil in dem Moment sind sie nicht Funktionskreis Sozialverhalten, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. In dem Moment sind sie nur zack, Scheuklappen auf und voll im Rausch, voll im Tunnel und
nicht mehr in der Kommunikation.
Nicht mehr in der Kommunikation mit dem Menschen, mhm. sondern nur im Hetzen, Packen, Töten, im schlimmsten mhm. Falle. Nur fehlgeleitet bedeutet eben, es geht jetzt nicht Richtung, ich will ein Kaninchen töten, sondern ich als Hund übertrage das auf andere bewegte Objekte. Und im schlimmsten Fall sind das natürlich Kinder, die sehr mhm. leichte Beute in dem Fall, Beute sieht, also der Hund sieht sie als Beute, sind und vielleicht auch Kinder, die Ball spielen, Kinder auf einem Roller oder so sind auch nochmal häufig dann ein Ziel und das kann eben bei Hunden dann kippen in einer Sekunde und sie sind kaum mehr ansprechbar und die schlimmsten Verletzungen oder auch Tötung von Kindern sind nachweislich entstanden durch fehlgeleitetes Beutefangverhalten, nicht durch Aggressionsverhalten. Das heißt, wie können wir am besten Kinder, aber natürlich auch andere Menschen vor Hunden beschützen, indem wir nicht mit ihnen Ball spielen, indem wir keine Kuscheltiere werfen, keine anderen Sachen werfen und so weiter, dass wir diesen Anreiz überhaupt nicht schaffen.
Kein Treibball, kein Flyball.
Kein Treibball, kein Flyball, kein Frisbee, diese Geschichten, dass wir gucken, ja, dass wir sowas gar nicht machen, gar nicht. Und natürlich gibt es Hunde, die da keine Gefahr darstellen und die kippen da nicht rein, aber die werden auch keinen Spaß dran haben. Und es muss nicht immer ganz schlimm und gefährlich ausgehen, das braucht es auch nicht, aber es gibt eben diese Möglichkeit, dass es so ausgehen kann. Und ich bin froh, dass es nicht noch viel häufiger zu schlimmen Sachen kommt.
Und genau deswegen wollte ich es noch ansprechen, denn ich habe bei Instagram, das ist schon ein paar Jahre her, ich musste dann leider auch entfolgen, weil also normalerweise ist es so, ich folge halt total gerne auch Positive Onlys oder generell Leuten, die nicht meiner Meinung sind, das kann ich. Wenn ich nicht blockiert bin, das ist natürlich, ich darf nicht blockiert sein, so. Aber dann würde ich es halt gerne machen, aber dieser Person musste ich leider entfolgen, weil mein Herz hat es nicht ausgehalten und zwar, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erzählen, in der Story war ein Border Collie und ein Border Collie, der hat fehlgeleitetes Beutefangverhalten gezeigt und zwar Inline-Skater, also wenn Menschen Inliner gefahren sind. Und dann habe ich halt in der Story gesehen, wie diese Positive-Only-Trainerin trainiert und zwar hat sie das so gemacht, immer wenn, jetzt kommt der große Schluck, immer wenn das Kind vorbeigefahren ist, hat sie Kekse in die Wiese geworfen für den Jagdersatz. Also das heißt, also für sie war es eine Ablenkung. Ich habe halt gesehen, der Hund hat dann halt stattdessen Kekse gejagt. Das heißt, der hat halt gejagt, ne? Also der ist halt diesem anderen Bewegungsreiz dann hinterher, also dem fliegenden Keks, und hat die dann halt noch gesucht im Gras. Und als Jackpot-Belohnung durfte der Hund buddeln. So, also auch wieder Jagdverhalten. Das heißt, er wurde mit Jagdverhalten bestätigt. Und jetzt habe ich damit zwei Probleme. Das nicht so schlimme Problem, was aber für den Hund ein Problem ist, ist, dass der Hund für immer an der Schleppleine bleibt. Das ist ein Border Collie. So. Und ich weiß nicht, wie viele Border Collies du jetzt schon im Training hattest oder was deine Erfahrungen sind, aber meine Erfahrung ist, dass Border Collies auch sehr, sehr gut sensitiviert werden können und man Border Collies sehr gut abbrechen kann, sodass die halt einfach auf einen hören, so, weil die halt ganz doll an den Menschen selektiert sind und das echt kein Problem darstellt. Das heißt, wenn man bei dem Border Collie mit einem Abbruch gearbeitet hätte, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Hund halt auch in den Freilauf gekommen wäre und müsste nicht sein Leben an der Schleppleine fristen. Der Worst Case wäre jetzt aber, die Menschen fühlen sich mit dieser Technik so sicher, dass die Schleppleine irgendwann abkommt. Und dann kommt das Kind um die Ecke mit den Inlinern. Bis dahin hat der Hund nicht gelernt, nicht zu jagen, sondern wurde nur besser. Weil man ist ja bei dieser Methode immer darauf angewiesen, schneller zu sein als die Umwelt. Und wenn die Umwelt dann doch mal schneller ist, was dann passiert wäre? Und das geht halt nicht. Da hört der Spaß
auf. Und dann ersetze noch Border Collie mit Mali oder Amstaff und dann haben wir noch mal ein anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Hot Take, nirgendwo wird so viel in der Hundeszene gelogen, wie wenn es um jagende Hunde geht. Erstmal Anti-Jagd-Training. Du kannst Jagen nicht wegmachen, du kannst es nur unter Kontrolle bringen. Dann HundetrainerInnen, die schicke Videos zeigen, wie Hunde aufhören zu jagen. Und es sind entweder Hundetypen, die einfach nicht wirklich, wirklich ambitioniert sind zu jagen. Und es ist einfach so, es ist für die einfach ein billiger Trick. So. Also ja, ich würde sagen, nirgendwo wird so viel gelogen wie der Arbeit mit jagdlichen Hunden, weil der Effekt so cool aussieht, wenn man einen Hund stoppen kann, der jagt. Nicht, dass das nicht möglich ist, aber es ist halt Arbeit und es gehören Unterbrechungen dazu und es ist nicht mit allen Hunden möglich. Diese
und es ist nie eine Garantie. Nie. Bei Jagdverhalten nie, nie, niemals.
Und diese große Lüge von du als Mensch bist nicht gut genug für den Hund, wenn der jagen geht. Das ist einfach so falsch. Also das Wegreden von Genetik, wenn es um das Thema jagende Hunde geht, ist halt auch eine ganz, ganz große Sache. Oder die Unwissenheit. Ich weiß nicht, ob es immer ein Wegreden ist. Es ist vielleicht auch eine Unwissenheit oder eine krasse Selbstüberhöhung vom Menschsein.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man vielleicht so einen Hund noch nicht gesehen hat. Weil bei mir, es hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert, bis ich so einmal wirklich im Training hatte. Das war ein Golden Setter und der ging halt auf Vögel. Und der hat einen Vogel gesehen, ist ins Vorstehen gegangen. Dann habe ich dem so auf den Kopf geklopft. Der hat nicht gezwinkert, Jona. Gar nicht. So, das ist für mich halt ein Jagdhund. Das ist für mich nicht meine Aussies. Nicht meine Aussies, die du lächerlich schnell, ja okay, sagen wir mal bei Mathilde. Mathilde kann man halt lächerlich schnell abbrechen von jeglichen Dingen. Das, klar geht die mal Bewegungsreize hinterher, aber das ist nicht Jagen. Das ist für mich kein Jagdhund. Null. Das ist keine Herausforderung.
Also Aussies können schon deutlich hetzen, bei deinen kommt man natürlich auch immer noch
ganz
gut rein.
Bei meinen halt nicht.
Genau, ne? Also dann nochmal so zur Sortierung. Es gibt schon echt viele Hütehunde, die auch einfach richtig die fitten Jäger sind. Das wollen wir gar nicht absprechen. Aber es gibt eben, es ist was anderes, einen Aussie zu haben als einen Jagdterrier.
Ja, also nicht unbedingt jetzt von der Rasse. Ich rede jetzt wirklich von meinen, ne? Ja. Weil meine gehen auch auf Bewegungsreize.
Ja.
Aber ich würde die niemals, wenn ich jetzt das sehe, was ich jetzt bisher mal so im Training hatte. Und ich mag ja mittlerweile halt total gerne Jagdverhalten. Das mache ich ja richtig gerne. Deswegen, also meine Hunde, ich habe vorher immer gedacht, ja, meine Hunde gehen jagen. Nein, das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich.
Ja, die Appetenz ist einfach teilweise eine ganz andere, ne? Wenn du überhaupt keine Ansprechbarkeit mehr hast und du auch überhaupt nicht anfangen kannst, eine Orientierung mit dem Hund, eine echte irgendwie zu trainieren, sobald es Richtung Wald und Wiese geht, sondern du erstmal auf dem Parkplatz, sonntags auf dem Aldi-Parkplatz anfangen musst. Das ist einfach eine andere Geschichte, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ich bin gespannt, wie jetzt das Feedback zu der Diskussion ist. Ich würde gerne nochmal sagen, dass es uns ganz klar ist, dass auch im Positive-Only-Bereich es natürlich ganz verschiedene Konzepte und Wissensstände zum Thema Arbeiten mit jagenden Hunden oder mit Jagdhunden, beides gibt. Also das ist uns schon bewusst und wir haben jetzt einen halt davon rausgepickt. Aber wir haben halt auch wirklich einfach ganz, ganz viele Hunde im Training, wo die Menschen kommen und die Hunde jagen, die bei Positive Only TrainerInnen einfach nicht weitergekommen sind. Und das ist so die Standardgeschichte, dass es halt einfach gar nicht weiterging und dann gab es auch keine Ideen mehr. Oder es hieß halt immer, der Mensch war nicht gut genug. Und ich würde sagen, ich habe die Lisa, die ich verkörpert habe, die ist so ein Mischkonstrukt aus den Geschichten, die mir die Menschen erzählt haben, die bei mir im Training sind und den Podcast-Folgen zum Thema Umgang mit jagenden Hunden von Positive Only TrainerInnen. Daraus ist das jetzt entstanden. Zur Transparenz. Gut, du.
Okay.
Hast du noch was?
Nö.
Gut.
Ich glaube, die Biologie lassen wir hier an der Stelle weg und nennen es einfach nur Hormoncocktail.
Ja.
Aber glaubt mir mal, Leute, das ist so ein doller Cocktail.
Der knallt.
Die haben so Bock auf Jagen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da kannst du auch mit einer Bockwurst wedeln und ciao. Nee.
Da kann dein Lächeln noch so nett sein.
Ja, genau. Okay, gut.
Mach's gut, Jenny.
Tschö. Tschö, tschö.
Tschüss.